Wir starten heute mit diesem Thema, wie wir es schon sehr schön gehört haben von dir, Corinna. Wie wird man glücklich? Wer möchte glücklich werden? Ja, wir dürfen hier uns ganz normal bewegen. Ja, natürlich. Ich möchte glücklich werden, oder? Du nicht? Also ich schon. Ja, und wie geht das mit dem Glück? Und irgendwie haben wir das auch, zumindest manche sind ja von uns schon älter geworden, irgendwie läuft man dem Glück so hinterher, hat man manchmal das Gefühl, ja, und man kriegt's nicht so, ja, das mit dem Lotto scheint ja auch nicht so das Richtige zu sein. Ja, also, wie geht's dir mit der Suche nach dem Glück? Was ist denn eigentlich für dich Glück? Und was macht wirklich glücklich? Die Schokolade habe ich nicht mitgebracht. Die liegt bei mir zu Hause im Schrank. Soll ja auch glücklich machen. Also, was macht glücklich? Habt ihr eine Idee? So, das. Wann hast du schon mal so Glück empfunden? Ja, Anja? Ja, Musik. Ja, das kann glücklich machen, ja. Gutes Wetter. Die Sonne, ne? Ja. Ja, wenn man so das wahrnimmt. Boah, hier bin ich genau richtig. Ja. Ja, gute Gespräche können auch Glück auslösen, ja? Erfolg. Ja. Ein Lächeln. Ja. Ja, es sind kleine Dinge, manchmal größere. Ja, wenn ich mit dem Hund spazieren. Ja. Okay. Ja. 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 Haben wir schon wahrgenommen, sind viele eher kleinere und unscheinbare Dinge genannt worden. Ja. Also, wer hat schon mal was gekauft, wo er gedacht hat, wenn ich das habe, dann macht mich das glücklich? Ja, ne? Vielleicht das iPad, das Auto, das Handy, der Urlaub oder der Freund, die Freundin. Ja, ja. Und bei mir war es, das erste Mofa. Aber ihr wisst ja gar nicht, manche wissen gar nicht, was das ist, aber wo ich nicht treten musste, ja. Boah. Aber nach einer Weile war es irgendwie mit dem Glück vorbei. Also es war schön, ne? Aber so dieses Glück, das wurde dann weniger, ne? Ja. Und dann geht man wieder auf die Suche nach Glück. Ja, heute wollen wir über Glück sprechen. Und ich möchte mit euch aus der Bergpredigt einige Texte, im Prinzip vier Dinge, betrachten. Die findet ihr in Matthäus 5, das im Neuen Testament. Also Matthäus 5, da könnt ihr reinschauen. Ja, und wenn ich so zurückdenke, am Anfang des Glaubens war die Bergpredigt für mich irgendwie etwas Unerreichbares, etwas aus einer anderen Welt, und irgendwie ist das auch so. Und manche Sätze haben mir Angst gemacht. Die habe ich als Drohung gelesen. Wenn du dich über deinen Bruder ärgerst, verdienst du, je nachdem, sogar das Feuer der Hölle. Also schnell weiterlesen, dann gibt es auch noch was anderes. Heute wollen wir gemeinsam auch nach Antworten suchen. So, denn die Bibel ist ja Weisung zum Leben. Wie kann mehr Leben in mein Leben, in unser aller Leben, in das Leben von uns Menschen kommen und nicht die Drohung? Ja, und manche, auch hier sicherlich von uns, sind schon durch Angst an Gott zum Glauben gekommen. Ja, und als Jesus diese sogenannte Bergpredigt, das ist ja eigentlich eine Lehre, die auf einem Hügel stattfand. Da hörten ihm Juden zu. Und diese Juden standen in einer ganz speziellen Situation. Was mögen sie gehofft haben? Warum kamen sie dahin, wo Jesus war? Und Jesus hat sie überrascht. Das, was dann kam, haben sie überhaupt nicht erwartet, weil sie lebten unter römischer Besatzung. Hohe Steuern, die meisten waren arm geworden, Demütigungen, Ungerechtigkeiten, und sie erwarteten den Messias, der irgendwie aufräumt, so mal richtig den Römern einen auf die Glocke gibt. Da haben manche drauf gehofft. Und jetzt, wie antwortet Jesus? Und er beginnt seine Botschaft mit der Aussage, wie wird man glücklich? Er geht in den Kern rein von uns Menschen, die Suche nach Glück und Zufriedenheit. Geht das überhaupt in dieser Welt? Stell dir mal einmal vor, du wärst mit dabei gewesen auf diesem Hügel der Seligpreisungen. Und dann startet Jesus: glücklich, glücklich die Armen. Glücklich die Armen in dem Geist. Also, sind die Armen in dieser Welt glücklicher als die Reichen? Also muss man nur wenig haben, um glücklich zu werden? Wer möchte es lieber warm als kalt im Winter? Es ist doch von Vorteil, wenn man nicht so arm ist und diese Energie bezahlen kann, damit du es warm hast. Also macht jetzt Armut glücklich. Was meint Jesus? Wenn wir mal Jesus selbst anschauen, dann hat er sich ja entschieden, in Abhängigkeit vom Vater zu leben. Er hatte nichts Eigenes, so wird uns berichtet. Kein Haus, kein Ehepartner, kein Esel und auch kein Sparbuch. Aber er war glücklich. Er hatte eine Gottesbegegnung. Er nahm sich als der geliebte Sohn Gottes wahr. Und das war sein Glück. Geliebt werden und lieben, das macht glücklich. Das haben wir auch schon am Anfang gehört. Mit einem Menschen in Begegnung zu sein, wo ich geliebt werde und wo ich Liebe geben kann. Ja, da ist Glück. Was können wir denn mitnehmen aus diesem Text? Glücklich die Armen. Wie viel braucht man? Du bist der von Gott geliebte Mensch. Du lebst nicht von der Anerkennung. Das hast du schon ausprobiert und festgestellt. Ist zwar schön, aber reicht irgendwie nicht. Ja, und so kommen wir vielleicht alle auch in unserer Entwicklung zu manchen Schlüssen. Anerkennung, ja, das höre ich auch in vielen Beratungsgesprächen. Die Suche nach Anerkennung, die Suche danach, gesehen zu werden. Und so haben wir diesen Jahrestext: der Gott, der mich sieht. Ja, das im Inneren zu spüren, ist ein großes Geheimnis. Aber viele treibt das an, die Suche nach Anerkennung. Und es gibt auch Motivation, dann Dinge zu tun, die nicht gut sind, wie Lügen, zu viel arbeiten, unrechte Geschäfte, Verheimlichungen. Wie finde ich Glück? Ja. Jesus hält uns etwas vor Augen. Vielleicht hast du schon mal, wenn du mal zurückdenkst, wie ist das mit den Säuglingen? Wie bist du auf die Erde gekommen? So einem Säugling wird ja alles geschenkt. Der bringt ja nichts mit. Ja, außer Geschrei, ja. Und so haben wir doch alle das Leben begonnen. Wir waren Empfangende. Wir haben nichts gegeben, außer einen Haufen Arbeit für die Eltern. Und Babys nehmen das ja als völlig selbstverständlich an, zumindest, dass die Mütter viel, viel Schlaf opfern. Das ist völlig selbstverständlich für die Babys, oder? Vor einigen Wochen, wir waren mit unseren beiden Enkeln, die sind 1 und 3 Jahre alt, auf so einer Spielgerüst. Ne? Der Dreijährige klettert hoch und der Kleine so hinterher. Und ich passe dann auf, dass der Dreijährige ihm nicht auf die Finger tritt. Der hat nichts davon gemerkt, was ich da alles tue, damit der nicht angetreten wird. Ja, und dann ist er oben, rutscht der Kopf über runter, einfach so, rabum, und Henny fängt ihn unten auf. Hat er auch nicht gemerkt, was da alles, ja. Und so starten wir irgendwie alle ins Leben. Es ist geschenkt. Was haben wir mitgebracht? Nichts. Nichts haben wir mitgebracht. Es ist ein Geschenk. Und durch wie viel Not, ich meine, ich denke auch an etliche Fahrsituationen im Straßenverkehr, wie ich doch bewahrt bin. Wie viel ist uns geschenkt? Und wenn uns das einmal bewusst wird, wie oft hat ja uns jemand bewahrt, dann wird einem deutlich, eigentlich ist mir doch alles geschenkt. Ich hatte keine vollen Taschen, als ich auf die Welt kam. Und ich werde auch nicht mit vollen Taschen gehen. Es ist ein Geschenk. Und Jesus lädt uns ein, komm in diesen Geist hinein, dass du erkennst, ich bin vor Gott, vor dem Leben, arm. Alles da draußen habe ich gar nicht angepflanzt. Es ist da. Es ist ein Geschenk. Und in diesem Bewusstsein zu leben, ich bin arm, aber reich beschenkt. Ich habe so viel, was mir gegeben ist. Ja, und das überraschte die Leute. Und vielleicht merken wir, Gott ist ganz anders. Es ging auch für die Juden damals, und das versucht Jesus ihnen ja zum Herzen zu bringen. Es geht gar nicht darum, wer jetzt Recht hat. Ist es der Römer oder sind es die Juden oder noch irgendjemand anders? Sondern, dass wir anfangen, als Menschen die Gesinnung Gottes zu verstehen. Und dann verändert sich was. Und da merken wir, Gott ist ja ganz anders. Ich brauche gar nicht Angst vor ihm zu haben. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, möchtest du wissen, ob du arm im Geist bist? Und jetzt kommt was. Das hat mich auch überrascht. Also, wollen wir wissen, ob wir arm im Geist sind? Etwas aus der franziskanischen Spiritualität. Franz von Assisi sagte, es gibt Menschen, die sind ganz eifrig, besuchen Gottesdienste und verzichten auf vieles. Doch ein einziges Wort, was ihrem lieben Ich ungerecht erscheint, oder eine Kleinigkeit, die man ihnen wegnimmt, führt bei ihnen zu einer Aufregung, als wäre das ein Skandal. Diese sind nicht arm im Geiste. Denn wer wirklich arm im Geiste ist, liebt diejenigen, die ihn auf die Wange schlagen und sind gerne bereit, sich auch zu demütigen. Denn es geht ja am Ende darum, das liebe Ich zu zähmen und dadurch echte Gemeinschaft möglich zu machen. Ich bin froh, dass ich den Text nicht geschrieben habe. Aber ich durfte ihn euch weitergeben. Gut, schauen wir nochmal rein. Matthäus 5, also am Anfang, 1 und 2. Als Jesus diese Volksmenge sah, ja, da stieg er auf den Berg, setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Vielleicht zeigst du nochmal das Bild, Jörn. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Jesus zeigt an diesem Text, wer er ist und was Gott möchte und dass die Absicht Gottes nicht mit Druck und Strafe durchgesetzt wird. Die Jünger aber sind bei ihm, nicht das Volk. Das ist ein bisschen weiter unten. Aber fast alles konnte auch das Volk hören. Es gab noch jemanden für die Juden, der mal auf so einen Berg gestiegen ist, um eine Botschaft Gottes weiterzugeben, zu empfangen. Und das war der Mose. Aber es ist diesmal ganz anders als bei Mose, denn bei Mose durfte niemand mit. Hier dürfen Menschen mit. Es sind die 12, die ganz nah sind, und es ist auch das Volk, was da ist und zuhörte. Und Jesus bringt keine neuen Forderungen, sondern er lehrt, wie man im Reich Gottes glücklich wird. Und er spricht Herzenshaltungen an. Das ist der große Unterschied. Nicht Gesetzestexte. Warum? Herzenshaltungen, das geht viel tiefer als das Gesetz. Gesetze halten kann man, auch wenn man das ganz anders sieht und denkt. Vielleicht bist du schon mit dem Auto heute gefahren, hast gesagt, na ja, 50 oder 70, na gut, halte ich mich dran, sehe ich zwar anders, aber ich halte mich mal dran, könnte auch teuer werden, ja? Also, das mit den Gesetzen funktioniert aus einer gewissen Logik heraus, aber Jesus spricht zum Herzen, ja? Herzenshaltung, das geht viel tiefer. Die ersten 8 Seligpreisungen gelten für alle, aber die 9. Da werden die Jünger ausdrücklich gemeint. Damit ist nicht das Volk gemeint. Und auch mit dem Text, ihr seid das Salz der Erde, ist nicht die Volksmenge gemeint. Das können wir sehen, wie Jesus die Anrede benutzt. Und dann lesen wir Kapitel 5, 6, 7. Ja, wie lebt man im Reich Gottes? Und in Kapitel 8 und 9 gibt es dann die Wundergeschichten, wie Jesus das praktiziert hat. Wie geht das? Wie setzt man das um? Wer also Jesus nachfolgt, geht einen anderen Weg als der gesellschaftliche Mainstream. Jesus ruft die Menschen auf zu einem alternativen Lebensstil. Und der große Unterschied zwischen Mose und Jesus, auch Leute vom Volk konnten hoch in den Jüngerkreis. Auch darüber spricht Jesus hier in der Bergpredigt, wie das gehen kann und wo es nicht klappen wird. Das machen wir heute aber nicht. Manche sagen, man kann die Bergpredigt im Alltag nicht umsetzen. Andere sagen, doch, es geht. Es braucht einen anderen Geist. Und das, davon bin ich überzeugt, ist auch der Schlüssel. Schauen wir uns mal das nächste an. Das findet ihr in Vers 4. Glückselig die Trauernden. Also macht Trauer glücklich. Jesus fordert schon heraus, das sind so die ersten Sätze. Glücklich die Trauernden. Denn sie sollen getröstet werden. Trauer schlägt manchmal in Zorn um. Ich kann mich erinnern, ich war, denke ich, etwa 30, einer unserer Handelsvertreter in der Firma, dessen Sohn war bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ich hörte das und rief ihn dann an und sprach ihm mein Beileid aus und ich wünschte ihm Gottes Beistand. Da war der stinksauer. Wie können Sie mir Gottes Beistand in so einer Situation wünschen? Gott hat meinen Sohn nicht bewahrt. Und dann war das Gespräch auch beendet. Da war ich ja erstmal geschockt, weil ich hatte nichts, sowas hatte ich nicht erwartet. Ja. Er war richtig verärgert. Ja, ich konnte natürlich einige Zeit später nochmal mit ihm reden und manches klären, aber für ihn war der Glaube an Gott zumindest an der Stelle mitgestorben. Ja, so kann es manchmal gehen. Trauer geht ganz, ganz tief und wir können nicht so pauschal manchmal durch die Welt gehen. Ja, ich habe gelernt. Und bei Jesus sehen wir sein Mitgefühl, zum Beispiel bei Lazarus, als Lazarus gestorben ist. Das berührt das Herz von Jesus. Aber Jesus war auch anders berührt, wenn er die Menschen sah, wie verstockt sie waren und wie sie voller Misstrauen sind. Und das können wir als Eltern vielleicht auch manchmal nachvollziehen, wenn unsere Kinder Wege gehen, die uns nicht froh machen. Aber mach Trauer glücklich. Mach Trauer glücklich. Ist schon herausfordernd, dieser Text, oder? Mach Trauer glücklich. Vielleicht hilft uns ein anderer Bibeltext aus 2. Korinther 7, Vers 10. Lesen wir ihn doch mal vielleicht gemeinsam. Da haben wir ihn. Denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde, Klammer auf, veränderte Einstellung, und zur Suche nach Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Eine Traurigkeit ohne solche Umkehr dagegen führt zum Tod. Paulus stellt hier zwei Arten von Traurigkeit dar. Erstens diese Traurigkeit, die zur Lähmung führt, wo wir uns fixieren auf diesen Verlust, auf Dinge, die gestorben sind oder auch Menschen. Oder eine Traurigkeit, die zur Umkehr, das heißt zum Aufbruch führt, zu mehr Mitmenschlichkeit, zu mehr Leben. Da gibt es auch eine Traurigkeit. Und wenn Trauer hin zum Leben führt, und da brauchen wir wieder Gottes Geist. Wie kann das gehen? Vielleicht hast du eine Alltagssituation. Und wenn wir in diesen Basistext gucken, ich hatte das ja am Donnerstag gesagt, aus der masoretischen Bibel, dann heißt es ganz genau, glückselig die Trauernden, denn Gott ruft sie an seine Seite. Oder Gott stellt sich ihnen zur Seite. Ja, Gott steht an deiner Seite, wenn du mit Trauer und Verlust zu tun hast. Das können Todesfälle sein, aber das können auch Erlebnisse sein, wo etwas stirbt. Beziehungen, vielleicht auch, wenn in der Familie Dinge nicht gelingen und Familie kein Ort der Offenheit ist, wo Kommunikation erstarrt oder auch Vertrauen verloren gegangen ist. Ja. Und Gott, und das ist das, was Jesus sagt, du sei sicher, du darfst dich glücklich preisen, wenn diese Trauer dich zu einer Öffnung hin zu Gott führt, denn Gott steht an deiner Seite. Das ist doch eine gute, frohmachende Nachricht. Jetzt kommt ein schwerer Text und den habe ich nicht auf Folie. Der Vers 29. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ein krasser Text. Ein krasser Text. Und ich sehe hier, alle haben zwei Augen. Also scheint hier niemand dabei zu sein, der damit ein Thema hat. Oder? gibt es eine Uminterpretation des Textes und den wendet man jetzt nicht für sich an, andere schon. Jawohl, die wörtliche Lesung würde ja zur Einäugigkeit führen. Und dann fangen wir an umzudeuten. Aber schauen wir doch einfach in die Bibel. Was hat denn Jesus gemeint? Was ist die lebensbringende Botschaft Gottes? Wenn wir in das Hebräische schauen, dann wird uns klar, worum es wirklich geht. Und immer wenn wir solche Texte haben, macht es Sinn zu fragen, was hat Gott oder auch Jesus, was hat die göttliche Dreieinigkeit, die ja alle Menschen hineinnimmt in die Liebe, was hat die damit gemeint? Also, wir sollen nicht ein Auge opfern. Darum geht es nicht. Und wenn man im Hebräischen diesen Text liest, dann heißt es, böses Auge. Wenn du mit dem Thema böses Auge zu tun hast, und wir haben auch im Deutschen so einen ähnlichen Begriff, nämlich den bösen Blick. Wenn du damit zu tun hast, dann raus damit. Hier geht es wieder um Gesinnung und Herzenshaltung. Was war denn damit bei den Juden gemeint? Die wussten sehr wohl, was dieses böse Auge ist, nämlich wenn ein Mensch zu tun hat mit Neid, Missgunst und Gier. Das war komprimiert in diesem Begriff böses Auge. Also, wenn ich darauf mit Neid und Gier und Missgunst schaue, was ein anderer hat. Es soll ja Menschen geben, die davon befallen sind. Wenn du also merkst, ich habe hier mit Neid zu tun, da kommt was hoch, dann weg mit dieser Begierde. Reiß sie aus, symbolisch, wie man ein Unkraut aus dem Garten ausreißt. Weil, mach es direkt am Anfang, bevor es dein ganzes Denken zersetzt. Denn aus dem Denken kommen Gefühle und dann kommt es auch zur Handlung. Und Jesus meint hier das, und den Zuhörern war das damals sehr klar. Wenn du also Neid, Missgunst und Gier bei dir bemerkst, hör auf damit. Sofort Schluss. Da, sonst wirst du der Sache nicht mehr Herr. Das ist gemeint mit dem Thema bösem Auge und Ausreißen. Es nimmt dich sonst in Besitz und zersetzt dein ganzes Denken. Ja, und dann gehen wir nochmal zurück zum Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jesus spricht hier von Gewaltlosigkeit. Sich nicht selbst sein Recht verschaffen. Das ist schwer. Wie kann das gelingen? Wenn wir in unsere Welt gucken, dann haben die staatlichen Systeme über alle Jahrtausende immer Gewalt angewendet. Ob bei Eroberungen oder bei Verteidigung. Immer wieder spielt Gewalt eine große Rolle. Und es scheint in dieser Welt nur ganz selten diese Gewaltlosigkeit realisiert zu werden. Und das verursacht eine Spannung. Was meint Jesus? Nun, zunächst mal wissen wir, der Herrscher dieser Welt ist Christus noch nicht durchgängig. Aber es gibt Momente, wo der Himmel auf die Erde kommt. Und da wird die Bergpredigt wirksam. Und dazu lädt Jesus ein, dass mehr Himmel auf die Erde kommt. Wir sehen das bei Gandhi, die Unabhängigkeit Indiens, bei Mandela, Südafrika und auch, wir sehen es, bei dem Mauerfall. Ein Stück Himmel, was auf die Erde in der großen Politik gekommen ist. Und so geht es auch bei uns im Kleinen. Jesus ermutigt uns, dass wir nicht in diese Falle der Gewalt reingehen, sondern die Systeme gewaltfrei konfrontieren. Martin Luther hat es ja auch so gemacht, als er sagte, ich bin meinem Gewissen und Gott verantwortlich. Und das hat seinen Preis, auch bei Martin Luther, aber auch bei uns. Aber es hat Veränderungen bewirkt. Von Gandhi weiß man, dass ihn nichts mehr beeindruckt hat als die Bergpredigt. Er war ja Hindu, aber die Bergpredigt war für ihn eine ganz zentrale Botschaft. Und die hat dazu geführt, dass der englische Kolonialismus in Indien beendet wurde. Gandhi war entscheidend inspiriert von dieser Bergpredigt. Und so wissen wir und können sehen, was Jesus sagt, hat eine Wirkung, selbst bei Menschen, die sich nicht als Christen bezeichnen. Aber Gottes Absicht ist Heil und Mitmenschlichkeit für alles, für uns alle. Ja, wie kann das jetzt gelingen? Ich möchte da auch so in die Zielgerade kommen. Wie kann es gelingen? Ich glaube, der Schlüssel ist in diesem ersten Satz der Seligpreisung: in dem Geist. Wo wir mehr hineinkommen, aus einem anderen Geist, nämlich dem Geist Gottes zu leben, da kann das gelingen. Auch an den Arbeitsplätzen, in der Nachbarschaft oder in deiner Familie. Wo Gottes Geist die Herrschaft, die Herzenshaltung mehr und mehr beeinflusst, da kommt ein Stück Himmel auch in unseren Alltag, wo wir das einsetzen, auch im Dialog mit Gott. Was mache ich denn jetzt in der Situation, am Arbeitsplatz, bei Ungerechtigkeiten? Wo kann ich helfen, dass mehr Reich Gottes hier in diese Situation hineinkommt? Ja. Für mich war das zum Beispiel eine Basisaussage meinen Vorgesetzten gegenüber: wenn es hier um Lügen geht, stehe ich nicht zur Verfügung. Mache ich nicht. Ja, so kann das sein. Das ging bei mir dann auch gut aus. Ja, es gab auch eine andere Situation, wo wir auch beim Bau unseres Wintergartens Rücksicht genommen haben auf die Platzangst unserer Nachbarin und dann für einige tausend Euro eine Scheibe gekauft haben. So kann es auch sein. Es ist unterschiedlich. Wir können das nicht pauschal sagen. Es geht immer um das Hören und dann um das Handeln. Und manchmal mag es auch richtig sein zu sagen, hier bestehe ich auf mein Recht. Das ist nicht recht, wenn die Sache so weiterläuft. Auch das haben wir schon so entschieden. Also das Leben im Geist Gottes befähigt uns, Christus ähnlich zu werden. Vielleicht ein Schlusssatz. Sobald du akzeptierst, dass Glücklichsein nicht das wahre Ziel des Lebens ist, sondern wachsen und reifen, beginnst du damit, glücklich zu sein. Soll ich nochmal wiederholen? Sobald du akzeptierst, dass Glücklichsein nicht das wahre Ziel des Lebens ist, sondern wachsen und reifen, dann beginnst du damit, glücklich zu sein. Ja, manchmal, worauf man sich fixiert, ist die falsche Fixierung, sondern das Glück kommt wie nebenbei um die Ecke, wo ich anfange zu lieben, wo ich mich geliebt fühle, wo ich gebe und empfange, wo das im Geist Gottes Gestalt annimmt. Ja, da kommt ein Stück Himmel auf die Erde und wir alle können unseren Teil mit dazu beitragen im Geist Christi. Wollen wir einen Moment innehalten und nochmal das Gehörte und auch den inneren Dialog nochmal festhalten. Vielleicht gibt es so einen Gedankenblitz, der hineingekommen ist in dich, eine Situation, die dir vor Augen gemalt wurde. Und wie wäre es, wenn da gemeinsam, wenn du da einfach auch Christus hinein einlädst in diese Situation? Mancher trägt Trauer mit sich über Dinge, die anders gelaufen sind. Auch da können wir Jesus mit hineinnehmen. Gott ist an deiner Seite.